verwundbar sind Europa und die USA wirklich, wenn China eines Tages den Stecker bei Rohstoffen, Vorprodukten und der Technologie zieht? Was passiert mit meinem Vermögen, wenn der erste funktionsfähige Quantencomputer gängige Verschlüsselung knacken kann und er nicht im Westen steht? Und hat Sustainable Finance überhaupt...
Nicht in Unternehmen investiert, die nur auf Hoffnung
gehen. Der andere Verschuldungsgrad bleibt hier
die
immer.
Die Schweiz ist doch so teuer, hören wir immer
wieder. Und damit reduziert sich die Zinsdifferenz.
Ist die Gegenanlage, also das Geschäftsmodell der Bank, ja die Transformation der Fristigkeit.
Und
also,
dementsprechend hat man viel mehr Sensitivität zu Desaster.
Welche Unternehmen sind eigentlich in 20, 30 Jahren noch zukunftsfähig? Welche lösen vielleicht sogar gesellschaftliche Probleme?
Ich sage Ihnen, wenn es einen Call gibt, der hundertprozentig sicher ist.
In Springfield, they're eating the dogs.
Herzlich willkommen zu Folge 146 im Großen Bild, dem gemeinsamen Podcast des Private Banking Magazin und ITA Family Office. Mein Name ist Christian Hammes, ich bin Family Officer Beirat und selbst Treasurer und ich habe Ihnen einen besonderen Gesprächspartner für heute mitgebracht, Dr. Christian Jaspaneit. Er ist Chief Investment Officer bei MM Warburg und ich habe ein bisschen bereut, wenn wir das Gespräch geführt haben, dass wir das nicht schon früher gemacht haben. Wir gehen heute nicht auf Einzeltitel ein, nicht auf Anleihen, wir gehen heute in den Weitwinkel und wir besprechen viele Themen, die für eine erweiterte und langfristige Strategie sehr, sehr entscheidend sind. Vorher möchte ich aber sagen, wir sind ein Finanzpodcast, wir werden von Investmentspezialisten gehört. Ja, nichts von dem, was wir hier besprechen, stellt eine Anlageberatung dar, sie investieren auf eigenes Risiko. Ja, Christian Jaspaneit greift in seinen Analysen Fragen auf, die wir im Podcast schon oft beleuchtet haben. In meiner Arbeit bezeichne ich diese Strategieebene als säkulare Asset Allocation. Sie steht über der strategischen Asset Allocation und handhabt aktiv Fragestellungen der langfristigen strategischen Ausrichtung um unumstößliche Veränderungen wie den Aufstieg des globalen Südens, die geopolitische Spaltung, die Folgen des vor uns stehenden demografischen Wandels, die Folgen des Klimawandels, die Folgen der immer größeren Kapital- und Machtkonzentration und das steigende Inflationsrisiko zu behandeln. Und gleichzeitig antizipiert diese säkulare Asset Allocation alle Antworten auf diese Veränderungen durch die Ordnungspolitik und die Geldpolitik. Und auch Dr. Jaspaneit, der diese Themen anders einsortiert, diskutiert in diesem Gespräch, dass diese Veränderungen von uns als Investoren, von den Beratern dieser Investoren, also auch von uns, und von den Asset Managern, also von ihm als Chief Investment Officer und seinen Mitarbeitern, aber auch von der Politik klarere Antworten einfordert. Und als Chief Investment Officer seines Hauses geht er dabei schon mal, wie ich finde, einen großen Schritt voraus. So sprechen wir über die Rolle Europas in der Welt und über die Herausforderungen insbesondere für Deutschland, über den viel zu selten diskutierten technologischen Fortschritt der chinesischen Forschung und der Produktion. Das gilt übrigens auch für das Thema Energiegewinnung und die Folgen des ersten Quantencomputers, der vielleicht dann nicht in der westlichen Welt steht. Außerdem wirft Jaspaneit einen kritischen Blick auf die Erfolge und Misserfolge der bisherigen Nachhaltigkeitspolitik in Europa. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch führen konnten und dass ich gemeinsam mit Dr. Christian Jaspaneit von MM Warburg wahrlich das große Bild zeichnen durfte. Jetzt kommt Werbung. Entdecken Sie mit Invesco Trends in Asien und den Emerging Markets. Regionen, in denen Wachstumspotenziale und Chancen entstehen. Als eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften bietet Ihnen Invesco Zugang zu vielfältigen Anlagemöglichkeiten. Von aktiven und passiven Aktienstrategien bis hin zu innovativen Ansätzen wie Factor Investing. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 2 Billionen US-Dollar und einem globalen Netzwerk aus rund 8.500 Experten in 20 Ländern unterstützt Invesco Sie dabei, Ihre Investmentziele zu erreichen. Erfahren Sie mehr über die Lösungen und Insights auf www.invesco.de. Mit Invesco investieren, wo Wachstum entsteht. Kapitalanlagerisiko. Werbung Ende. Dr. Christian Jaspaneit von MM Warburg ist zum ersten Mal im großen Bild. Herr Dr. Jaspaneit, herzlich willkommen.
Ja, prima, dass ich dabei sein darf in diesem kuscheligen Wagen hier.
Ja, wir treffen uns hier im Rahmen des Private Banking Kongress in Hamburg. Sie haben gerade einen Vortrag gehalten und waren bei den Roundtables. Sie haben 9 Thesen, die das Weltbild so ein bisschen aus Ihrer Perspektive skizzieren, geschildert. Und vielleicht steigen wir einfach mal damit ein, um dann in die einzelnen Themen ein bisschen tiefer runter zu klettern.
Ja, also ohne jetzt gleich die 9 Thesen runterklappern zu wollen, am Ende dreht sich alles darum, was passiert gerade geopolitisch, geoökonomisch, und das hat vor allem was mit Amerika und China zu tun. Natürlich nicht nur, am Ende geht es auch um die Shanghai Corporation, wie koordinieren oder kooperieren Russland, Indien, Russland, China und viele andere Länder. Aber eigentlich kann man es runterdampfen auf das Thema Konflikt zwischen Amerika und China. Und der Steve Navarro, der so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, der geistige Vater dieser Trumpschen Zollpolitik ist, die wir natürlich alle nicht besonders gut finden. Der hat allerdings in den letzten Jahren einige Texte geschrieben, die sehr hilfreich sind zu verstehen, wie die Amerikaner denken in dem Kontext. Und da gibt es zum Beispiel so ein Pamphlet, wo er sagt, Mensch, warum haben die Deutschen den Zweiten Weltkrieg verloren? Eigentlich nicht so sehr, weil sie jetzt keine tapferen Soldaten hatten oder weil sie militärstrategisch vollkommen falsch aufgestellt waren, sondern eigentlich haben sie am Ende den Krieg verloren, weil sie nicht mehr genug Waffen produzieren konnten, weil sie nicht mehr genug Munition produzieren konnten, weil wir als Amerikaner und Engländer einfach alles zerbombt haben und damit die wirtschaftliche Autonomie Deutschlands eigentlich zerstört haben oder des Deutschen Reiches. Auch übrigens die Rohstoffversorgung, der Zugang zu Rohstoffen war am Ende für das Deutsche Reich auch nicht mehr vorhanden. Deswegen gab es auch kein Kerosin mehr, kein Benzin mehr und so weiter. Navarro sagt, eigentlich könnte uns was Ähnliches drohen, wenn wir eines Tages mal in 10, 20, 30 Jahren mit China in einen Konflikt geraten, weil wir so unglaublich abhängig sind von China, technologisch, aber auch was Rohstoffflüsse betrifft, Stichwort seltene Erden, aber nicht nur seltene Erden. Es gibt auch viele andere kritische Rohstoffe, wo China dramatisch dominiert, plus gewisse technologische Fähigkeiten, dass man im Fall eines Krieges nicht mehr komplett autonom agieren könnte, sondern eigentlich Angst haben müsse, dass die Chinesen den Stecker ziehen und dann fallen mir 60% meiner Kapazitäten in der Produktion weg, weil überall Teile, technologische Fähigkeiten nicht mehr da sind. Und deswegen die Argumentation, die eigentlich von der Trump-Administration aufgenommen wurde, zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass wir in gewissen Bereichen wieder technologisch autark funktionieren, auch industriepolitisch autark aufgestellt sind, selbst wenn wir einen Preis dafür zahlen. Weil natürlich wissen wir schon, wenn wir Zölle anheben, wenn wir protektionistisch agieren, dann ist das eigentlich wohlfahrtsschädlich. Die sind ja auch nicht blöd. Also die wissen schon, dass es sowas wie Ricardo und Hexaolin gibt. Das wird auch von den Kollegen nicht, sage ich mal, bestritten. Die sagen nur, wir müssen anders daran gehen. Wir pfeifen auf Wohlfahrtsgewinne über Ricardo und Hexaolin-Mechanismen, wenn wir eigentlich implizit wissen, dass die Probleme in 10, 20, 30 Jahren vielleicht ganz woanders sind. Und dann müssen wir eine Güterabwägung betreiben. Mhm. Ich will das jetzt gar nicht, sage ich mal, werten, sondern ich beschreibe einfach mal, wie die Denke ist. Und die ist halt so. Und das führt eben dazu, dass Amerika jetzt die Politik betreibt, die sie betreibt. Und ich glaube, selbst Europa hat gerade verstanden, dass wir wahrscheinlich in Zukunft nicht so sehr darauf setzen sollten, dass China immer das liefert, was wir brauchen. Auch wir werden in Europa über gewisse Lieferketten, Robustheiten nachdenken müssen, über strategische Reserven in gewissen kritischen Rohstoffen, um so ein bisschen wieder autonomer im Konfliktfall agieren zu können.
Die das Verhalten Europas zu dieser Fragestellung ist ja eigentlich immer noch sehr diffus. Ja. Es gibt ja eher Tendenzen nach diesem Zollschock, der da über die Wahrnehmung in der Politik gerollt ist, dass man sich eher wieder China zuwendet und sich ja auch aus diesem Zollschock Debattenräume gebildet haben, die unabhängig von Einfluss der USA Handel betreiben könnten und man sich da im Prinzip auch nochmal international diversifiziert, indem man sagt, wir machen uns von den USA unabhängiger. Das geht dann aber nach Ihrer Beobachtung erstmal in die falsche Richtung, weil wir uns dadurch ja noch abhängiger von China machen könnten.
Genau, ja.
Und dass man nach Corona in Europa oder in Deutschland offen die Frage stellt, was passiert denn eigentlich, wenn wir, oder das wäre jetzt mein Szenario, wenn China nach Taiwan greift und wir als erste Reaktion mal unseren Handel mit China drastisch eindämmen, dann handeln wir ein bisschen auch wie bei den Russland-Sanktionen. Wir schmerzen uns erstmal selber viel mehr, als China es spüren würde.
Ja.
Und das wird nicht offen debattiert. Warum ist das so?
Ja, aber ich glaube, wir haben verlernt, strategisch zu denken in Deutschland, auch in Europa. Aber ich glaube, in Deutschland noch mehr als in Frankreich oder England, habe ich manchmal das Gefühl. Und wir tun uns schwer, Ziele zu definieren, dann zu sagen, welche Wege führen dahin und welchen Preis muss ich auch auf diesem Weg zahlen und wo bin ich bereit, den Preis zu zahlen, um dieses Ziel zu erreichen, was aber trotzdem über allem steht. Und es ist vollkommen richtig, was Sie sagen. Wenn wir jetzt, sage ich mal, Handelsbeziehungen mit China reduzieren, um quasi perspektivisch unabhängiger, autarker zu sein, dann wird das uns erstmal wehtun. Und das wird vor allem auch der deutschen Industrie wahnsinnig wehtun. Allerdings auf eine gewisse Art und Weise löst sich das Problem gerade von alleine, weil natürlich Deutschland dramatisch auch an, sage ich mal, Attraktivität verloren hat für chinesische Unternehmen, für chinesische Konsumenten. Im Automobilbereich muss ich heute kein Porsche mehr fahren, um in China cool zu sein. Es gibt auch inzwischen ganz tolle chinesische Marken, die wirklich extrem hochwertig sind. Das ist unglaublich, was die Chinesen da geleistet haben die letzten 10 Jahre. Also dieser China-Schrott, den es vor 10 Jahren noch gab, das ist vorbei. Die liefern Weltstandardqualität und teilweise besser als Weltstandardqualität mit richtig coolem Design zu ganz tollen Preisen, weil sie es eben auch geschafft haben, Skaleneffekte zu erzielen. Da können wir nur von träumen oder auch diese Wertschöpfungsketten so im Griff zu haben, von der Lithiumproduktion über den Transport von Lithium, Kobalt, Nickel, Kupfer nach China, die Verarbeitung, das Raffinerieren von Rohstoffen, von seltenen Erden, das Verarbeiten, diese komplette integrierte Wertschöpfungskette, das ist phänomenal, das hat nur China geschafft.
Und damit ist sozusagen die europäische Industrie disruptiert, aber die amerikanische Tech-Industrie, wo wir gerade bei dem Thema sind, wird ja in gleicher Weise disruptiert. Man zwingt die Chinesen ja sozusagen eigene Chips zu produzieren und zu entwickeln, unabhängig von ASML, die keine modernen Lithografen liefern dürfen. Ja. Und wenn man sich dann sozusagen immer dann, wenn das neue Huawei-Flaggschiff-Handy auf den Markt kommt, am Kopf kratzt und sagt, hoppla, der Chip ist ja verdammt gut, dann sieht man, dass der Abstand marginal ist.
Der wird immer kleiner.
Oder eigentlich schon in verschiedenen technologischen Aspekten das Überholmanöver schon erfolgreich war.
Und wir reden jetzt immer so über offensichtliche Sachen wie Chips und wir sehen auch in der Batterietechnik sind sie sehr weit vorne. Aber sage ich mal, Wirtschaft und Industrie ist mehr als Chips und Batterien. Es geht auch um Materialforschung beispielsweise. Und im Bereich Materialforschung sind die Chinesen auch in der Grundlagenforschung richtig, richtig gut, wenn es um Nanotechnologie geht, um Graphene, die eingebettet werden in Materialstrukturen. Deutschland ist auch gut in Grundlagenforschung, aber in der angewandten Forschung, das dann quasi auf die Produktebene zu bringen, da sind die Chinesen viel besser als wir oder die Amerikaner. Das gilt auch für Gentechnik. Da haben die natürlich auch manchmal weniger ethische Hemmungen, wo ich es eigentlich immer gut finde, dass wir 5-mal nachdenken, wollen wir das wirklich machen? Wollen wir Forschung mit Embryonen machen beispielsweise? Da sind die Chinesen sehr radikal und machen das, was wir nicht machen würden, aber sie haben dadurch Fortschritte in der Forschung. Dann im Bereich Kernkraft, ich weiß, in Deutschland wird man immer schon geteert und gefedert, wenn man drüber redet, aber eigentlich gehen die Chinesen auch dort, finde ich, interessante Wege, indem sie zum Beispiel mit Salzreaktoren arbeiten, die eigentlich inhärent sicher sind in dem Sinne, dass ein Super-GAU dort physikalisch nicht passieren kann. Das kann man auch relativ leicht erklären. Der Kernbrennstoff ist quasi eingebracht in eine Salz, sag ich mal, Masse. Und in dem Moment, wo die Kernspaltung zu intensiv wird und quasi ein Super-GAU droht, sag ich mal, dehnt sich dieses Material so stark aus, dass allein durch den größeren Abstand dieses spaltbaren Materials zueinander, die Kettenreaktion wieder sich automatisch physikalisch von alleine einbremst. Ja. Also ein sich selbst regulierendes System, was gar nicht mehr überkritisch werden kann, hat auch Probleme. Die Deutschen haben damit auch schon mal geforscht, die Amerikaner auch viel früher in den 50er Jahren. Man muss metallurgisch extrem fit sein. Das ist sehr korrosiv, diese Salzlake. Man braucht also Metalle, die damit umgehen können. Das hat man früher nicht in den Griff bekommen. Die Chinesen scheinen das gerade in den Griff zu bekommen. Und damit kann man noch kleinere, modulare Reaktoren bauen, die in sich relativ sicher funktionieren. Übrigens auch relativ wenig Kernbrennstoff übrig lassen. Also man hat auch weniger Atommüll als über klassische Anlagen. Das ist gar nicht blöd. Der nächste Schritt ist der Fusionstechnik. Auch dort stecken die Chinesen sehr viel Geld rein, sehr viel Gehirnschmalz. Und wer diese Technik, sag ich mal, beherrscht in 20, 30 Jahren, der beherrscht eigentlich die Welt. Weil man dann quasi unlimitiert Zugang zu Energie hat, ohne dass man damit größere Problem hat beim Thema Atommüll oder strahlende Materialien, die man wegschließen muss, weil dieser Reaktortyp, da sind sich alle Physiker einig, da gibt es auch gar keine zwei Meinungen, bei diesem Thema unkritisch sind. Also da und die sind auch sicher, da zieht man den Stecker und dann bricht sofort quasi der Prozess ab. Also da kann gar nichts, sage ich mal, endogen an Kettenreaktionen entstehen, wo es kritisch wird. Sie ziehen den Stecker und dann ist sofort der Spaß vorbei. Und da sind die Chinesen wiederum sehr, sehr, sehr gut. Übrigens Deutsche auch in der Grundlagenforschung, auch die Amerikaner. Aber in der Anwendung sieht es so aus, als wenn die Chinesen da vielleicht in 10 Jahren auch wieder die Nase vorn haben werden. Also die sind schon unglaublich strategisch. Die haben vor 10 Jahren mal überlegt, wo wollen wir eigentlich in 20 Jahren ganz weit vorne sein? Was brauchen wir, um wirtschaftlich zu dominieren? Und diesen Plan ziehen sie knallhart durch, knallhart. Und wir gucken eigentlich gerade nur noch zu und staunen. Das muss man einfach sagen. Und das ist insofern ein bisschen schade und ärgerlich, weil wir könnten schon noch was in Europa hinkriegen. Also ich rede gerade zu viel, aber Grundlagenforschung sind wir ja nach wie vor auch nicht so schlecht. Uns fehlt der Wille, das in Produkte zu transferieren.
Ja. Das ist wahrscheinlich eine unserer größten Schwächen, aber weil wir gerade bei diesen Zukunftstechnologien sind, die tatsächlich disruptiv wirken können, da würde ich noch den Quantencomputer anfügen, der ja auch, ich bin in München ansässig. Ja. In München gibt es eine Firma, die Fusionskraftwerke entwickelt, die
Marvel,
vielleicht.
Marvel, ist das Marvel oder auf jeden Fall gibt es
einen. Aus Compliance-Gründen sage ich den Namen jetzt nicht. Aber die bauen ein Fusionskraftwerk, das so groß ist wie ein großes Wohnzimmer. Genau. Und Quantencomputer werden an der TUM beforscht und entwickelt. Und letztendlich ist es die Frage, wie beim Fusionskraftwerk, auf welchem Kontinent steht der erste Quantencomputer, der in der Lage ist, entweder die Apple Cloud oder die Alibaba Cloud zu knacken. Genau. Und dann haben wir andere Herausforderungen bei der Cybersecurity oder bei der IT-Sicherheit.
Ja.
Und das ist vielleicht ein Feld, das dann nochmal so eine Parallel-Herausforderung dominiert.
Ja, ich meine, heute spielt ja Kryptotechnik überall eine unglaubliche Rolle im IT-Bereich, Kryptoassets. Ne? In dem Moment, wo es gelingt, mit Quantencomputern gängige Verschlüsselungsmechanismen zu knacken, und das ist wahrscheinlich der Fall, dass das funktioniert, dann, das ist eine echte Disruption.
Ja.
für die ganze Welt eine ganz heftige Disruption. Dann kann man eigentlich alles gerade mal neu denken, wie wir miteinander kommunizieren, wie sicher die Kommunikation ist. Und ja, vielleicht sind wir in 5, 6, 7 Jahren schon so weit, dass wir einen Quantencomputer haben, der das kann.
Ja.
Und dann werden wir alle staunen, wenn der in China steht.
Und wo wir gerade diesen Bogen so weit spannen, und ich genieße das sehr, das machen wir viel zu selten in diesem Podcast, es gehen ja parallel noch so ein paar andere Kräfte mit einher, die auch gehandhabt werden müssen und die wir vielleicht so ein bisschen verdrängen. Ich würde mal beispielsweise die Folgen des Klimawandels nennen, von denen wir jetzt schon wissen. Also da, wo Temperaturen stark steigen, sinkt die Produktivität, egal ob es eine Fabrik automatisiert betreiben oder ob da Menschen arbeiten.
Ja.
Ab einer gewissen Temperatur wird die einfach unproduktiver und arbeitet langsamer.
Ja.
Und da haben wir in Europa, in den USA, aber auch in China sicherlich Regionen. Und wir müssten uns vielleicht mal schon in Europa überlegen, wie wir das handhaben. Wahrscheinlich, wenn Europa auch eine Klimamigration innerhalb Europas sehen, ist ja für Deutschland auch vielleicht eine große Chance, dass wir dann Fachkräfte aus Südeuropa hier ansiedeln können.
Mhm.
Das ist ein Aspekt. Ich weiß nicht, wie Sie die Diskussion und die Diskussionskultur um ESG gerade beurteilen. Ich stelle so eine gewisse Müdigkeit und so einen Stolz darüber fest, dass man das überstanden hat bei einigen und andere, die Institutionellen, die diesen ESG-Rahmen natürlich für sich weiterhin definieren und als wichtig erachten, sagen, da bleiben wir dabei und da gibt es auch gar keine Diskussion. Der wird sich vielleicht modernisieren, der Prozess, aber insgesamt wird sich da nicht viel ändern. Wie sehen Sie denn das?
Ja, also es gibt im Moment, ich sehe das jetzt bei Privatkunden zumindest, aber auch bei institutionellen Kunden, so eine gewisse Erleichterung, dass das Thema gerade nicht mehr ganz so dominant ist. Ich glaube, es war so dominant, dass es fast einige schon ein bisschen genervt hat. Das wollte keiner so sagen, aber inzwischen redet man da wieder ein bisschen freier drüber. Aber ich glaube, losgelöst von diesen eher emotionalen Aspekten ist es so, dass auf einer eher intellektuellen Ebene, glaube ich, die Erkenntnis angekommen ist, dass diese Idee hinter der Sustainable Finance nicht richtig gut funktioniert. Die Ziele sind vollkommen richtig, da sind wir ja ganz klar. Aber die Sustainable Finance Theorie hat ja mal so in den Raum gestellt, die letzten 15, 20 Jahre, wenn wir sozusagen die dreckigen, die bösen Werte aus den Portfolios verbannen, habe ich am Ende einen realwirtschaftlichen Effekt. Nicht so sehr durch die Transaktion am Sekundärmarkt, weil da habe ich sowieso gar keinen Effekt. Ne? Ich verkaufe die böse Aktie, sie kaufen sie. Ist gerade erstmal nichts passiert, realwirtschaftlich, aber natürlich, die Argumentation war schon etwas tiefergehend, die war dann immer dahingehend, dass man gesagt hat, okay, am Sekundärmarkt passiert nichts, aber ich habe Einfluss auf die Kapitalkosten. Ne? Wenn alle die bösen Werte verkaufen, dann fallen dort die Aktienkurse, es wird schwerer, neue Aktien bei einer Kapitalerhöhung zu verkaufen, Kapitalkosten steigen und damit habe ich eigentlich einen Allokationsmechanismus, der indirekt wirkt. Jetzt haben wir eigentlich das seit 15 Jahren gemacht und es gibt inzwischen sehr viel Literatur, die sich lustigerweise nicht aus Europa, sondern eher in Amerika, aber durchaus seriös damit beschäftigt, wie groß empirisch jetzt so die Effekte waren dieser erhofften Kapitalkostenerhöhung. Und da sagen eigentlich dann die meisten Wissenschaftler, ja, ehrlich gesagt, so groß waren die Effekte nicht. Ja. Und es gibt sogar einige, die sagen, möglicherweise haben wir den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben, was nie gewollt war. Aber was ist passiert, wenn ich bei Unternehmen, die, sag ich mal, sehr dreckig produzieren, die Kapitalkosten massiv erhöhe, dann erschwere ich dort eigentlich fast den Transformationsprozess. Und etwas ketzerisch gesagt, die den größten Hebel hätten, besser zu werden, weniger Impact negativ zu erzielen für den Planeten, denen mache ich das Leben in der Refinanzierung besonders schwer. Während die besonders grün sind, denen reiche ich quasi auf dem Silbertablett noch bessere Konditionen hin. Das ist auch schön, weil ich damit belohne, dass sie bisher schon ganz viel richtig gemacht haben. Nur der Effekt für die Umwelt ist marginal, weil wer schon sehr grün ist und dann nochmal 10% grüner wird, der hat keinen großen Hebel mehr. Ja. Hebel habe ich, wenn ich richtig dreckig produziere und davon wegkomme. Insofern auch aus einer planetaren Sichtweise war wahrscheinlich die Idee gut gemeint, aber möglicherweise, wie so oft, nicht gut gemacht. Und deswegen gibt es auch quasi auf dieser intellektuellen Ebene eine gewisse Ernüchterung und man sagt sich, wie kriegen wir das besser hin? Und das ist ja offensichtlich zum Beispiel im Bereich Private Equity. Da habe ich den Effekt direkt. Da kann ich sagen, Mensch, was du machst, ist technologisch total cool. Das will ich unterstützen. Daran will ich partizipieren. Da ist der Steuerungseffekt größer, direkt. Auch bei der Kreditvergabe kann ich natürlich überlegen, was hier passiert, das will ich begleiten, das will ich unterstützen, ich will die Transformation aktiv sozusagen finanzieren. Das sind so Aspekte, wo man sozusagen den Impact direkt unter Kontrolle hat. Transaktionen am Sekundärmarkt, direkt und indirekt, das ist ein bisschen wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Und da weiß ich auch noch gar nicht, wie die Regulatorik damit umgeht, weil die wollen das noch nicht so richtig wahrhaben. Obwohl eigentlich langsam auch dort der Groschen fallen müsste, bin ich mal gespannt.
Also werden wir wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren völlig andere oder veränderte ESG-Kriterien haben. Ja. Ich nehme so aus der institutionellen Seite wahr, dass man sich also auch sehr wünscht und dass diese Modernisierung natürlich auch so ein bisschen dem wissenschaftlichen Fortschritt Rechnung tragen muss, was beispielsweise die Beurteilung von Atomkraft angeht.
Auch das, ja. Ja, also das ist natürlich jetzt gerade in Deutschland ein kritisches Thema und viele kriegen dann auch immer so ein bisschen Blutdruck. Aber nüchtern betrachtet, was haben wir gemacht? Wir hatten in Deutschland ungefähr 23 Gigawatt an oder 25 an gesicherter Kapazität und gesichert im Sinne von, die laufen Tag und Nacht, nicht nur wenn die Sonne scheint, sondern das rauscht durch. Wir haben in Deutschland so ungefähr 80 Gigawatt Bedarf, ne? Also wir haben ungefähr eine Leistung von oder eine Last im Netz von ungefähr 80 Gigawatt so in der Spitze, manchmal auch ein bisschen mehr, aber zwischen 70, 80 Gigawatt. Und da haben wir halt einfach mal ein Viertel aus der Rechnung rausgenommen. Und diese Lücke muss ja gefüllt werden. Und wenn man ganz ehrlich ist und sich mal die Zahlen der Bundesnetzagentur anschaut, haben wir das hauptsächlich gemacht mit Kohlestrom. Natürlich kam dann mit der Zeit auch immer noch Wind und Solar mehr dazu, aber am Anfang war es Kohlestrom. Und auch heute gibt es noch Tage, vor allem im Winter, wo es ein bisschen dunkler ist und der Wind nicht so stark bläst, da haben wir so in der Spitze 20 Gigawatt Kohlestrom. Und meistens weniger als 20 Gigawatt, aber in der Spitze so 20. Das heißt, wir sind heute in der Situation, wo wir in Deutschland gar keine Kohlekraftwerke mehr bräuchten, wenn wir einfach die Kraftwerke hätten weiterlaufen lassen, die auch alle noch hätten laufen können. Ich meine, die sind ja auf 60, 70 Jahre ausgelegt. Ende des Tages. Und die waren abgeschrieben. Ich meine, wir wissen alle, Atomstrom ist nicht billig und das Neubauen ist sehr, sehr teuer. Aber wir hatten ja Kraftwerke, die haben teilweise zu den leistungsfähigsten Kraftwerken der Welt gehört. Wenn man sich mal bei Wikipedia anschaut, was war das Ranking global der leistungsfähigsten Atomkraftwerke, sind noch ganz viele deutsche Werke dabei. Die Dinger waren fast nie kaputt, die sind durchgelaufen, die waren ganz sauber vom Engineering, sag ich mal. Und die waren abgeschrieben. Das heißt, auch die Grenzkosten in der Stromproduktion waren sehr, sehr gering. Und wir hatten eigentlich nie Störfälle in Deutschland, also nichts, wo man sagen müsste, das hätte gezeigt, wir wissen nicht, wie wir damit umgehen können. Mhm. Ich glaube, wir konnten damit gut umgehen. Wir waren auch in der Forschung ganz weit vorne. Das, was die Chinesen jetzt machen mit Thoriumreaktoren, mit Salz, was ich manchmal, das ist deutsche Technik. Ich bin aufgewacht neben einem, ich habe zu viel geredet heute schon, aufgewachsen neben einem Thorium-Forschungsreaktor in Hamm. Aber das, was in den 80er Jahren dort schon lief, das machen die Chinesen jetzt auch gerade wieder, weil die wissen, das ist eine sehr pfiffige Art, alternativ quasi Kernspaltung zu betreiben, weil ich nicht mit Uran arbeiten muss. Uran ist relativ knapp, Thorium gibt es viel häufiger. Und warum arbeiten wir mit Uran? Ja, weil man ursprünglich die Reaktoren braucht, um Kernwaffen herzustellen. Mhm. Aber wenn man davon mal abstrahiert, ist Thorium eigentlich viel cooler. Das haben die Chinesen verstanden. Also gut, ich schweife schon wieder ab. Fakt ist, wir haben heute immer noch einen sehr dreckigen Strommix in Deutschland. Wenn man mal so anguckt, was haben wir so CO2-Footprint pro Kilowattstunde. Es gibt fast kein Land in Europa, was so dreckig nach wie vor Strom produziert wie Deutschland. Mhm. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir noch die Kohlekraftwerke haben, die wir brauchen, weil 25 Gigawatt im Atombereich fehlen. Das ist relativ offensichtlich. Die Mathematik ist klar. Jetzt gibt es vielleicht trotzdem gute Gründe, das zu sagen, das war die richtige Entscheidung, aber wir zahlen dafür auch einen hohen Preis umwelttechnisch.
Ja.
Ist einfach so.
Und wo wir gerade bei den ganzen Herausforderungen sind, vielleicht ist noch die Demografie zu nennen.
Ja.
Wenn wir uns angucken, wie sich die Altersstruktur und der Anteil der Rentner in den kommenden Jahrzehnten in den USA, in Europa und in China insbesondere, aber dann auch im Rest Asiens und Afrika entwickeln wird, dann kann man sagen, dass wir in Europa vergreisen, dass China im Zeitraffer vergreist, was man, glaube ich, volkswirtschaftlich auch nicht vergessen darf. Und dass die Amerikaner auch aufgrund ihrer Einwanderungspolitik, sofern sie mal so richtig antizipiert ist, stabil bleibt und dass Afrika eigentlich immer noch den Großteil der Bevölkerung so im wirklich guten arbeitsfähigen Alter hat. Ja. Also dass wir da demografisch die besten Perspektiven hätten eigentlich.
Ja, wobei ich bin mir gar nicht sicher, ob man heutzutage noch so sehr auf die Demografie schauen muss, wenn es darum geht, wirtschaftlichen Erfolg abzuleiten oder nach vorne zu projizieren. Weil mit dem Thema KI, glaube ich, kommen wir in eine Situation, wo schon noch viele Berufsfelder, ich will nicht sagen ersetzt werden können, aber doch ergänzt werden können über KI, sodass wir nicht, also man kann jetzt nicht sagen, wir werden nicht mehr wachsen in Deutschland, weil wir eine schlechte Demografie haben, sondern wenn wir jetzt nicht mehr wachsen, dann wachsen wir deswegen nicht mehr, weil uns die Ideen ausgehen, weil wir vielleicht ein schlechtes Bildungssystem haben, weil wir nicht mehr genug neue Innovationen in Produkte umwandeln können, weil wir auch vielleicht tendenziell nicht mehr lange genug arbeiten. Also in Deutschland, wenn man sich mal so anschaut, netto Jahresarbeitszeit in Deutschland ist so 1300 Stunden, das ist relativ wenig. Mhm. Also,
ja, genau.
Also das hat nichts mit Demografie zu tun. Mhm. Also wenn wir alle mal vielleicht ein bisschen weniger Teilzeit machen und vielleicht auch tendenziell vielleicht wieder ein paar Tage weniger krank sind, wir sind unglaublich viel krank, wir haben wahnsinnig viel Urlaub und wir gehen alle mit 63 in Rente. Das machen andere anders.
Ja.
Und da wäre ein großer Hebel. Und das in Kombination mit KI und guter Bildung ist wahrscheinlich am Ende wichtiger als eine richtig gute Demografie. Aber Sie haben schon recht, China ist schon heftig. Und es gibt in China viele Städte, also vor allem die großen Städte. Da ist inzwischen die Geburtenrate, also Kinder pro Frau, tendenziell unter 1,0.
Mhm.
Ich glaube, wir sind jetzt bei 1,25 oder sowas in Deutschland. Das ist auch katastrophal. Mhm. Aber gerade in den großen Städten ist es in China schon so, dass es heftig und das wird schon dazu führen, dass die chinesische Bevölkerung die nächsten 20, 30 Jahre quasi kollabieren wird. Das ist so. Bei uns würde sie kollabieren, wenn wir nicht so viel Migration hätten. Mhm. Das hilft aber wachstumstechnisch nur, wenn diese Menschen auch wieder so gut integriert sind, dass sie auch wieder relativ schnell relativ hohe Gehälter erhalten und auch wieder Steuern zahlen können, in das Sozialsystem einzahlen können, dass quasi auch in einer sehr harten ökonomischen Nettobetrachtung auch positive Nettoeffekte entstehen, die bisher so noch nicht richtig beobachtet werden konnten. Aber das kann ja kommen, aber auch da müssen wir dran arbeiten. Auch wieder das Thema strategisch denken. Deutschland ist das zweitgrößte Einwanderungsland der Welt seit 10 Jahren, jedes Jahr, obwohl wir ein kleines Land sind. Und ich habe das Gefühl, wir haben gar nicht verstanden, was das strategisch bedeutet, welche Aufgaben sich daraus ergeben, damit man aus dem Fakt auch was Positives schafft, weil das passiert ja nicht von alleine.
Ja.
Das ist ganz harte Arbeit, da was Sinnvolles rauszumachen, und ich sehe diese Arbeit nicht. Mhm. Wir lassen es geschehen und glauben, es wird schon passen. Das funktioniert nicht.
Da stimme ich Ihnen zu. Und auch das Thema Migration aufgrund des Klimawandels haben wir schon tangiert. Ja. Vielleicht verhindert die künstliche Intelligenz tatsächlich, dass wir dann in verschiedenen Regionen der Welt eine gewünschte Migration sehen. Bei den Amerikanern ist es ja so, dass sozusagen die Übersättigung oder der Wohlstand bei der Nachwuchsquote eigentlich schon erfordert, dass eine gewisse Einwanderung stattfindet. Ja. Und das regeln die Amerikaner ja auch mal so, mal so. Und ist aber volkswirtschaftlich offenbar gar nicht so schlecht. Mhm. Um noch ein anderes Feld zu umkreisen. All dies, was wir gerade besprochen haben, passiert ja in einer Welt, in der einerseits die Schulden steigen, und zwar auch in den Regionen, in denen man das bisher immer gut vermieden hat. Ich habe so den Eindruck, um das ganz grob zu skizzieren, dass der Schuldenanstieg auch in den Emerging Markets zum ersten Mal im Rahmen der großen Finanzkrise stattgefunden hat und die vorher ganz, ganz sauber aussahen, dann aber schon in die Schuldenpolitik mit einsteigen mussten. Und in Europa, in den USA haben wir jetzt dieses Jahr auch nochmal einen klaren Schub gesehen. Die Amerikaner hatten keinen Ausweg, die mussten sich refinanzieren und jetzt zu viel höheren Zinsen. Also das ist alles bekannt, das wird ja auch alles am Markt quasi gepreist, aber das größte Risiko über all dem, was wir dann in der Finanzierung der Aspekte, die wir gerade besprochen haben, sehen, ist ja eigentlich ein strukturelles Inflationsrisiko. Ja. Und meine Wahrnehmung ist, dass wir uns in Europa gerade zurücklehnen und sagen, wie schön, die Notenbank hat einen tollen Job gemacht, wir haben die Inflation besiegt. Eigentlich wäre meine Übersetzung, wir haben es aus der Inflation rausgehungert durch wenig Wachstum.
Ja. Das ist auch so. Wir haben ja im Prinzip in Europa schon fast eine Art Deindustrialisierung erlebt. Wir haben eigentlich fast kein Wachstum mehr in Deutschland, absolut gar kein Wachstum mehr. Auch das Produktivitäts- oder Produktionspotenzial, würde ich sagen, ist in Deutschland jetzt flat. Da ist eigentlich kaum noch Fantasie nach vorne raus. Und insofern ja, wir haben uns daraus gehungert. Insofern, das war jetzt keine besonders attraktive Lösung des Problems, sondern wir haben uns einfach in eine sehr ungünstige ökonomische Situation begeben. Die ist eher strukturell getrieben, nicht konjunkturell. Und dann ist es auch klar, dass die Inflationsrate auch basisbedingt irgendwann wieder runterkommt. Aber das wäre jetzt keine explizit großartige Leistung der Notenbank. Aber wenn jetzt natürlich die Staaten anfangen, Strohfeuer zu erzeugen über Schuldenfinanzierung, und das wird ja die nächsten Jahre so kommen, und ich kann es ja sogar ein bisschen verstehen, Verteidigung, Infrastruktur, es muss ja finanziert werden und die Steuereinnahmen reichen nicht aus, ich kann es nur verschuldungstechnisch machen, aber es ist am Ende eine Art Strohfeuer, was da auch etwas entsteht, und das hat immer inflationäre Tendenzen. Auch die Zollpolitik in Amerika hat am Ende des Tages inflationäre Tendenzen. Und dann führt das dazu, dass zumindest am langen Ende tendenziell die Renditen steigen, selbst wenn am kurzen Ende die Leitzinsen tief unten gehalten werden. Also ich denke, Trump wird schon mit seinen Leuten jetzt dafür sorgen, dass die Fed das macht. Und auch die EZB wird ja da, sage ich, sich nicht komplett von abkoppeln können. Das spricht ja tendenziell ja für steilere Zinsstrukturkurven. Das ist jetzt für die Fristentransformation von Banken ganz sexy, da kann man gutes Geld mit verdienen. Aber für Unternehmen, die sehr langfristig, sage ich mal, Projekte finanzieren müssen, ist es gar nicht so gut. Und die Staatsverschuldung wird damit auch teuer, weil ich ja nicht nur zweijährige Bundesanleihen emittiere, sondern ich habe immer das ganze Spektrum. Mhm. Und wenn ich da mal eine 10-, eine 15-, eine 20-jährige Anleihe habe, dann kann das richtig teuer werden und dann kann auch sehr schnell der durchschnittliche ausstehende Coupon wieder nach oben schießen. Der ist nämlich im Moment relativ niedrig. Warten wir noch mal 5 Jahre. Ja. Und dann wird man sich auf einmal wundern, wie viel Geld im Staatshaushalt aufgewendet werden muss, nur für Couponzahlungen. Und dann wird das ganze Thema Staatsverschuldung, wie verlässlich sind Staatsanleihen, das wird alles wieder zurückkehren. Und was wir 2011 oder so mit Griechenland hatten, das kriegen wir dann in 5, 6, 7 Jahren auch wieder für Frankreich die Diskussion, vielleicht sogar für Deutschland perspektivisch, auch für Amerika. Die Verschuldung in Amerika ist atemberaubend, ja, wie die sich entwickelt. Mhm. Absolut atemberaubend. Und warum sollten wir glauben, dass der Markt da immer nur dran vorbeischaut und das nicht irgendwann auch thematisiert? Und wenn er das tut, dann steigen die Renditen am langen Ende noch mehr und dann tut es noch mehr. Ja. Dann wird das irgendwann so ein Teufelskreislauf, in den man reingerät. Und der kann wieder nur eigentlich, sag ich mal, gebremst werden durch sehr spezielle Eingriffe der Notenbanken, QE, was wir jetzt eingestellt hatten. Ich meine, die Instrumente sind erprobt. Also ich denke, das wird alles wieder kommen. Also insofern, das wird sich alles wiederholen, was wir die letzten Jahre erlebt haben.
Gut, dass Sie als Banker das auch so benennen. Das machen wenige. Und ich stelle die Frage schon, ich sag mal, seit einem Dreivierteljahr. Und ich glaube wirklich, dass das wieder kommt und dass wir bei der Bekämpfung der Inflation in dem Umfeld, das wir gerade beschrieben haben, die Innovationskraft der Notenbanken immer unterschätzen werden. Ja, genau. Denn am Ende des Tages müssen die Notenbanken irgendwelche Maßnahmen ergreifen, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen wollen, um das System am Leben zu erhalten. Das werden sie auch tun.
Das Potenzial ist groß. Ich meine, der Werkzeugkasten ist erprobt und da gibt es sogar ein paar Werkzeuge, die sind bekannt und wurden noch nicht erprobt. Mhm. Also ich meine, der Möglichkeitenraum ist noch größer als das, was wir uns vielleicht vorstellen können. Und die Notenbanken sind heute viel politischer. Ja. Trump hin oder her, ja, das war auch schon vor 3, 4, 5 Jahren auch so, die agieren heute viel politischer als in den 80er, 90er Jahren. Und am Ende geht es natürlich, das finale Ziel ist immer dafür zu sorgen, dass der Staat sich refinanzieren kann bei ansonsten einer nicht zu hohen Inflationsrate. Es geht gar nicht mehr darum zu sagen, ich habe hier ein Mandat, wo nur diese 2% im Raum stehen und vielleicht noch in Amerika, sage ich mal, hinreichend brauchbares Wachstum. Ich glaube, das implizite Oberziel ist immer, ja, wir wollen keine zu hohe Inflation, wir wollen auch immer ein bisschen Wachstum, aber eigentlich geht es darum, dass der Staat sich refinanzieren kann, ja, komme was wolle. Und das wird dazu führen, dass auch die Geldmenge wieder massiv weiter steigt und das hat auch natürlich wieder Konsequenzen für Kapitalmärkte. Im Übrigen nicht nur schlechte. Das mag zum Beispiel für Aktienmärkte wieder durchaus konstruktiv sein.
Absolut, na klar, genau, ne? Genau. Jetzt sind wir ja eigentlich bei der Frage angekommen, endlich. Was machen wir denn daraus? Ne? Also ja, wir haben diese ganze Großwetterlage und vielleicht haben wir die geopolitischen Konflikte noch nicht richtig beleuchtet, die ins Haus stehen, die auch gehandhabt werden müssen. Aber letzten Endes wirken ganz viele Dinge, die wir besprochen haben, inflationär. Die künstliche Intelligenz kann deflationär wirken. Ja. Aber all das, was wir gerade beschrieben haben, zeigt ja eigentlich, dass die Welt, in die wir jetzt rein investieren, eine andere sein wird als die, die wir kennen. Und die große Frage ist, ob Indizes, ETFs, das richtige Mittel sind, um strategisch und taktisch, ja, diese Welt zu handhaben.
Genau, das ist eigentlich nämlich die Frage aller Fragen, die sich genau daraus ergibt. Und erstmal grundsätzlich würde ich sagen, die Welt geht nicht unter. Wir werden auch in 5 oder 10 Jahren eine Welt haben, wo Unternehmen Gewinne produzieren, wo man dran partizipieren kann, wo man auch Performance generieren kann. Also ich bin jetzt nicht per se pessimistisch, aber Sie haben genau die richtige Frage gestellt. Wie mache ich das im Idealfall? Mache ich das, indem ich jetzt mal ganz blöd gesagt an den MSCI World kaufe? Hat ja 20 Jahre toll funktioniert. Oder muss ich überlegen, brauche ich eine Portfolio-Konstruktion, eine Index-Konstruktion, die ein bisschen wegkommt von dieser Market-Cap-Denke? Denn diese Market-Cap-Denke, die hat jetzt sehr gut funktioniert. Aber warum war das so? Wir hatten ein sehr stabiles Regime. Und in diesem Regime haben viele Jahre in Folge immer die gleichen Unternehmen outperformed, weil sie genau von diesem Regime profitiert haben. Also eigentlich Unternehmen, die global produziert haben, die global ihren Umsatz erzielt haben, die waren dramatisch erfolgreich als die, die quasi lokal produziert haben und lokal verkauft haben. Und alle großen Unternehmen, die sind deswegen groß in der Market Cap, weil sie vorher eine tolle Performance hatten. Also Market Cap ist eigentlich eine Funktion der historischen Performance. Und in dem Moment, wo so viele Disruptionen sich anbahnen, wie wir es gerade besprochen haben, geopolitisch, aber auch technologisch, vielleicht auch notenbanktechnisch, da wäre es doch eigentlich vermessen zu glauben, dass wir keinen Regimewechsel bekommen. Mhm. Dass einfach diese Welt, die wir jetzt 15, 20 Jahre relativ stabil hatten, dass ich die einfach unreflektiert nochmal 10 Jahre fortschreiben kann. Wenn das so wäre, würde ich sagen, kauf den MSCI World, passt. Und da würde ich reingrätschen und sagen, das wäre ein Riesenfehler, weil wir werden jetzt Regimewechsel bekommen, wir werden Disruptionen bekommen. Und dann sind die Unternehmen, die vorher mal 20 Jahre in Folge toll performt haben, das sind nicht zwangsläufig die Gewinner auch der nächsten 10 Jahre.
Das hängt vielleicht bei der aktuellen Zusammensetzung des MSCI World oder des größten Aktienmarkts der Welt davon ab, auf welchem Kontinent der erste Quantcomputer steht,
ja,
und welche dieser Technologieunternehmen damit positiv umgehen können und welche darunter leiden werden.
Genau.
Wäre mein First Guess. Aber man muss im Prinzip dann Einzelfall und taktisch agieren. Und wie ist denn aus Ihrem Maschinenraum gesprochen so die aktuelle Überlegung aus dem, was wir momentan wissen? Ne? Wir haben diese ganzen Zollthematiken, ja, diskutiert. Man sieht eine etwas größere Emanzipierung vom amerikanischen Aktienmarkt in den Portfolios. Aber wenn man dann trotzdem mal auf die Gesamtvermögensallokation draufschaut,
ja,
die Tech-Unternehmen dominieren immer noch, nicht, ja, nur qua Gewichtung, sondern auch qua Wachstumsbeitrag im Umsatz und Gewinn und überlagern alles. Also wenn man sich breiter diversifizieren möchte, welche Elemente schauen Sie sich aktuell an? Welche Elemente finden in Ihrem Maschinenraum Anwendung?
Das ist auch eine ganz spannende Frage und da ändert sich auch gerade so ein bisschen unsere Herangehensweise, weil für viele dieser Themen gibt es, sag ich mal, keine klassischen Kennzahlen, mit denen man Scoring-Modelle aufbauen könnte. Mhm. Wenn wir sagen, wir stehen vor technologischen Disruptionen mit Thema KI, Fusionsreaktoren, Quantencomputer, wir haben geopolitische Themen, Lieferketten, die vielleicht zusammenbrechen, das Thema Taiwan haben wir noch gar nicht angesprochen. Da gibt es Exposure zu Risiken, die sind gewaltig. Man kann natürlich die Eintrittswahrscheinlichkeit nicht gut beziffern. Aber wenn ich sozusagen diese Themen berücksichtigen will, ja, wie mache ich das denn mit klassischen Kennzahlen? Also mit KGVs und sowas komme ich da nicht weiter. Und wir sind jetzt tatsächlich mal angefangen, wir haben eben über KI schon gesprochen, auch diese Themen mit KI zu adressieren. Dass wir wirklich mal in den Dialog gegangen sind mit KI-Systemen und gesagt haben, okay, ich habe hier eine Liste von 300 Unternehmen und ich habe hier Themen wie Lieferkettenabhängigkeit, Exposure zu der Frage, wie frei sind noch Seewege, Taiwan, KI, Quantencomputer. Welche Unternehmen haben eigentlich ein Exposure zu diesen Themen, wenn dort was schief geht, wenn dort was dramatisch anders ist als in Jahren davor? Wo ist ein großer Hebel, im positiven wie im negativen Sinn? Kommentier das mal. Und dann waren wir erstaunt, wie unglaublich gut hier Unternehmen oder auch Sektoren auf einer sehr granularen Ebene eingeschätzt werden bezüglich dieser Aspekte, die man eben quantitativ mit klassischen Kennzahlen gar nicht so greifen kann, weil das eher, das hat was mit Logik zu tun, mit Überlegen, ne? Und da kann eine KI unglaublich gut helfen. Und sie kann auch helfen, hier Scorings zu erstellen, die wir tatsächlich auch inzwischen nutzen, zumindest im Hintergrund, um Modelle zu bauen, die dann eine Vorselektion von Aktien treffen in dem Moment, wo man den Hebel umlegen will. Also es geht ja nicht darum, dass ich heute schon Portfolios umbauen will, weil ich Angst habe, dass in 7 Jahren China in Taiwan einmarschiert. Das ist ein sehr hypothetisches, ja, Szenario. Aber wenn sich sowas anbahnt, dann will ich nicht anfangen, Research zu betreiben, mhm, und dann 8 Wochen später habe ich eine Meinung, sondern dann will ich idealerweise ganz schnell gucken, was muss ich in meinem Portfolio ändern, damit ich hier mein Exposure reduziere. Und da hilft KI unglaublich.
Und um das, was Sie gerade beschreiben, auch umsetzen zu können, müssen Sie eigentlich von diesem reinen Bottom-up-Ansatz, den man in vielen Maschinenräumen eben sieht,
ja,
schon wegkommen.
Genau.
Oder man weiß als Investor, dass dieser Ansatz überhaupt keine Antwort darauf gibt, was man antizipieren möchte und worauf man reagieren möchte.
Das ist eigentlich eine Portfolio-Konstruktionsgeschichte. Das hat quasi mit Alpha-Generierung und Stockpicking in dem Moment nichts mehr zu,
ja,
tun. Und viele Kunden verstehen das auch nicht. Das meine ich jetzt gar nicht, mhm, böse. Es gibt viele Kunden, die hängen so an dieser Stockpicking-Idee. Und das ist sehr schwer, dann zu sagen, so Leute, in dieser Welt, in diesen Szenarien müssen wir anders an das Thema rangehen. Und da tun sich institutionelle Kunden natürlich, also Pensionskassen und so, viel leichter als Privatkunden. Das ist auch legitim und logisch. Deswegen ist dieser Ansatz, den ich gerade beschrieben habe, tatsächlich auch von der Zielgruppe eher ausgerichtet auf große Pensionskassen oder Stiftungen.
Was ja eigentlich auch schade ist, denn wenn wir, wir haben es heute in dem Vortrag von Professor Koch gehört, Wenn wir wollen, dass sich ein normaler deutscher Arbeitnehmer auch einen Sachwert kaufen kann, der jetzt vielleicht nicht das Eigenheim ist oder vielleicht auch nicht irgendein anderer Goldklumpen, sondern dass er mit einer Aktienrente einen Realwert in seinem Vermögen aufbaut, Dann muss er doch auch kognitiv in die Lage versetzt werden, zu verstehen, wie sein Aktienvermögen in der Welt wirkt und muss eigentlich von den Finanzpartnern, von den Banken und von allen, die das anbieten, an die Hand genommen werden und lernen, dein Geld steht jetzt in der Weltwirtschaft, es wirkt da irgendwie und in der Weltwirtschaft passieren gerade viele Dinge, die müssen wir mal besprechen und verfolgen. Also ist doch für groß und für klein die Aufgabe auch der Bank, auch von MM Warburg, die Kunden genau auf diesen Weg zu nehmen, den wir gerade diskutiert haben, den wir abgeschritten sind. Und deswegen ist eine große Verantwortung bei den Finanzanbietern gegeben. Ne?
Nee, das ist so. Das ist am Ende so ein edukativer Prozess. Das versuchen wir auch mit Kunden. Aber ich bin ja ein ganz ehrlicher Mensch hier an diesem Tisch. Das ist ein schwerer Weg. Mhm. Aber natürlich muss man den gehen. Und das ist auch Aufgabe von Asset Managern, von Banken, genau diesen edukativen Prozess mit dem Kunden gemeinsam zu beschreiten. Aber das geht jetzt nicht in 3 Wochen, weil man natürlich nicht vergessen darf, dass auch Medien ein gewisses Bild prägen von der Frage, wie Portfolios aussehen, wie man idealerweise investieren sollte.
Und wie cool und einfach ETFs sind.
Genau, das ist nämlich auch genau der Punkt. Und es hat ja auch cool und einfach funktioniert. Und da dann Leuten zu sagen, okay, lehn dich mal zurück und überleg, was passiert hier gerade. Mhm. Das ist nicht einfach. Insofern ist es aber gut, dass wir das gerade besprechen und da vielleicht einen kleinen Beitrag liefern, in diese Richtung zu gehen.
Auf jeden Fall. Mit Blick auf die Uhr. Wir könnten lange weiterreden, wir werden auch weiterreden. Ich ärgere mich schon seit Anfang des Gesprächs, dass wir erst mehr als 140 Folgen gebraucht haben, dass wir sprechen. Aber das wird sich ändern und ich danke Ihnen für heute sehr, sehr herzlich für die Einblicke, für diesen Diskurs, der den Bodensatz liefert für weitere Diskussionen. Und Herr Dr. Jaspernheit, vielen, vielen Dank für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Das war eine neue Folge von Das große Bild. Mein Name ist Christian Hammes. Ich bin Family Officer, Beirat und Treasurer. Und wir machen diesen Podcast für meine Berufskollegen, für professionelle Anleger, für alle, die in unserer Branche arbeiten und für alle, die sinnvolle und schlaue Anlageentscheidungen treffen wollen. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann hilft es uns sehr, wenn Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform hinterlassen. Schreiben Sie uns auch gerne einen Kommentar und wenden Sie sich bei allen Themen gerne unter bild@pensum.pictures an mich und die Redaktion. Und wenn Sie über die Taktiktafel hörbar und sichtbar werden wollen, hinterlassen Sie ein Video oder eine Sprachnachricht auf unserer WhatsApp-Mailbox unter 0151 4160 1133. Und wenn Sie als Werbepartner ermöglichen wollen, dass es diesen Podcast überhaupt gibt, sind Sie in besten Händen bei Vanessa Blome und dem Marketing der Edelstoff Media GmbH. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören. Das große Bild ist eine Produktion von Pensum Pictures für das Private Banking Magazin und ETA Family Office. Audioredaktion im Studio des Private Banking Magazin, Martin Vornweg-Brückner. Vermarktung Vanessa Blome. Wir freuen uns auf Sie in der nächsten Woche. Alles Gute, bis dahin.